Dein Gehalt ist der Gegenwert zu dem Wert deiner Arbeit, zu dem, was du leistest, zu dem Mehrwert, den du stiftest. Nichts mehr und nichts weniger.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute wieder mit mir, Johanna. Und heute geht es um etwas, das wir alle viel öfter machen sollten. Und zwar geht es um Gehaltsverhandlungen. Und dafür habe ich eine echte Expertin da, die uns sicher super viele hilfreiche Tipps geben kann. Und zwar die liebe Diana Juric. Diana, ich freue mich super, dass du hier bist. Und ich würde dich einmal bitten, dich kurz vorzustellen.
Ja, hallo, ich bin die Diana Juric. Ich bin Coachin zum Thema Gehaltsverhandlungen, Selbstwert und Mindset. Und freue mich jetzt heute hier bei euch Gast sein zu dürfen.
Schön, dass du hier bist und du bist ja auch Gehaltscoachin, hauptsächlich für Frauen oder auch non-binäre Personen oder alle, die sich eben damit identifizieren, und deshalb würde ich gerade zum Anfang einmal fragen, warum ist das Thema Gehaltsverhandlung für Frauen so besonders wichtig und warum muss man da vielleicht auch nochmal einen anderen Fokus setzen als bei Männern?
Sehr schön, dass du die Frage gleich vorab stellst. Ich nenne hier einfach mal zwei Stichpunkte. Der erste Stichpunkt ist Thema Altersarmut. Das ist ganz klar ein Frauenthema. Und der zweite Punkt ist Gerechtigkeit. Beides führt dazu, dass wir Frauen stark benachteiligt sind hier in Deutschland und generell auch auf der Welt. Aber Deutschland bildet mitunter die Schlusslichter, wenn es darum geht, um den Gender Pay Gap, der vielen Menschen Gott sei Dank schon ein Begriff ist und der eben aussagt, dass wir Frauen bis zu 18% weniger verdienen als die Männer, beziehungsweise bereinigt heißt, wir gleichen sozusagen wirklich die gleichen Arbeitsplätze miteinander ab zwischen den Geschlechtern, dann sind es immer noch 6%, die quasi komplett unbegründet sind. Das ist mal das erste. 6% hört sich vielleicht nicht viel an auf den ersten Blick. Doch wenn wir das mal auf unser gesamtes Erwerbsleben oder unser Arbeitsleben sehen, dann ist es wirklich so, dass wir Frauen bis zu 660.000 Euro weniger verdienen als die Männer. Und das ist meine Hausnummer. Unser Gehalt ist eine Stellschraube, an der wir selber drehen können. Natürlich spielen beim Gender Pay Gap, bei der Altersarmut, also beim Gender Pension Gap oder eben bei dem Gender Lifetime Earnings Gap, das sind diese 660.000 Euro Differenz, spielen sehr viele Faktoren mit rein. Und viele Faktoren können wir jetzt heute nicht einfach so beeinflussen. Da gehören mehrere Parteien, sage ich mal, mit dazu. Aber was wir Frauen selber in der Hand haben, ist unser Gehalt. Das ist einfach eine Stellschraube, an der wir drehen können. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, für sich und den Wert der Arbeit einzustehen, um zum einen gerechte und angemessene Gehälter zu verhandeln, zum anderen mehr Chancen sich selber zu geben und unabhängig vom Staat für die eigene Altersvorsorge was zu tun, aber auch, ja, um einfach ein Zeichen zu setzen, und zwar ein Zeichen für Gerechtigkeit. Denn wir leben jetzt hier im Jahr 2022 und es kann nicht sein, dass Unterschiede gemacht werden aufgrund des Geschlechts beim Thema Gehalt.
Ja, auf jeden Fall. Und die Geschlechter, also die Unterschiede entstehen natürlich auch durch unterschiedliche Verhandlungsweisen, natürlich auch dadurch, dass Unternehmen vielleicht auch generell Männern mehr zahlen und das halt immer noch da auf der Seite verankert ist. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, da gibt es, glaube ich, mehrere Studien zu, dass Frauen am Anfang schon, wenn die in den Beruf einsteigen, direkt ein geringeres Startgehalt verlangen oder dann auch, wenn sie im Beruf dann sind, seltener eine neue Gehaltsverhandlung anstreben. Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
Ja, also auch meine Erfahrung eben als Gehaltscoachin und auch meine Erfahrung von mir selber. Ja, ich bin mit 16 Jahren ins Berufsleben eingestiegen. Ich meine, ja, mit 19 war ich irgendwie fertig mit der Ausbildung. Wie verhandelt man da? Ja, und da, das ist genau der Knackpunkt. Da dürfen wir zurückgehen. Das ist einfach immer noch sehr präsent, die klassische Rollenverteilung. Ja, was wird uns Frauen schon in der Kindheit beigebracht? Ja, bescheiden sein und bloß nicht aufmüpfig sein und immer schön anpassen und nicht zu viel wollen. Und das zieht sich durch, schon vom Kindergarten auf zieht sich das durch, und dadurch entstehen ja in uns Glaubenssätze und Überzeugungen, die uns noch heute negativ beeinflussen, auch zum Thema Gehalt, ja. Da geht es ja auch schon los beim Thema Geld eben. Geld wurde oftmals auch suggeriert, dass das auch ein Männerthema ist. Ja, da kümmern sich die Männer drum. Der Papa hat sich immer ums Geld gekümmert oder mein Mann kümmert sich ums Geld, ja. Das ist ja nicht irgendwie fernab, das ist nach wie vor leider Gottes immer noch Realität. Und das führt meines Erachtens ganz stark dazu, dass wir Frauen zu viel darüber nachdenken, zu viele Ängste haben und Hemmungen, diesen ersten Schritt zu gehen, überhaupt das Gehalt mal verhandeln zu wollen. Ja, da stecken Ängste dahinter wie, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr leisten, wenn ich jetzt ein höheres Gehalt verlange, aber auch Angst vor Ablehnung, ja, wie nachher sagt der Chef oder die Chefin nein, wie wird dann das Verhältnis weiterhin sein? Also da gibt es ganz viele Punkte, die so tief verankert sind und die uns in dieser Hinsicht einfach negativ steuern. Die Männer sind da anders. Die Männer, die machen einfach. Also viele, ja. Also das ist jetzt alles sehr verallgemeinert. Es gibt natürlich immer Ausnahmen bei Frauen wie auch bei Männern. Denn wenn die Frauen mal verhandeln, dann verhandeln die richtig gut. Aber dieser erste Schritt dahin, das ist wirklich ein großer Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die Männer, die denken da gar nicht so viel drüber nach. Die machen einfach und haben sicherlich auch ihre Ängste vor Ablehnung. Aber es ist ein ganz anderes Denken, ein ganz anderes Mindset, mit dem die an die Sache rangehen, wie wir Frauen. Wir haben da einfach 1000 Abers im Kopf, die uns dann teilweise so arg lähmen, gar nicht dann in eine Verhandlung zu gehen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall alles fast so unterschreiben. Das sind alles auch Gedanken, die ich mir auf jeden Fall auch mache, bevor ich irgendwie so eine Gehaltsverhandlung anstrebe, dass man das Gefühl, es muss irgendwie die perfekte Situation sein. Man muss davor irgendwie, weiß ich nicht, am besten eine Beförderung gekriegt haben oder so, damit man überhaupt dann mal das Gehalt verhandeln kann, weil man sonst ja oft irgendwie das Gefühl hat, ja, ich weiß nicht, steht mir das jetzt zu? Ich habe mich ja nicht wirklich verbessert oder naja, ich weiß ja nicht, ich will ja auch nicht mehr als meine Kollegen dann verdienen oder so. Und ich glaube, das ist natürlich auch, ja, wie du schon sagst, sehr verallgemeinert. Es gibt auch Männer sicherlich, die da auch Probleme mit haben. Aber da gibt es ja eine Studie, meine ich, zu Stellenausschreibungen, dass Männer sich auch auf Stellen bewerben, wo sie eigentlich gar nicht die Qualifikation für haben. Und Frauen gucken eigentlich immer, dass es 100% irgendwie am besten alles erfüllt ist.
Das wollte ich auch gerade, entschuldige, noch ansprechen, ja, dass wir Frauen uns auch oftmals stark unterschätzen, ja. Und das führt nämlich auch dazu. Also bei uns, wie du es schon gesagt hast, muss alles perfekt sein, damit wir uns bewerben. Bei uns muss alles perfekt sein, in Anführungszeichen, damit wir überhaupt uns erlauben, ein angemessenes Gehalt zu verlangen, ja. Und dieses Angemessen ist bei uns sicherlich sehr viel höher gesteckt als bei vielen Männern, ja. Die machen, wie gesagt, die machen einfach, die bewerben sich dann auch einfach, auch wenn die Stellenausschreibung irgendwie zu 50% passt. Und wir Frauen halten uns meines Erachtens viel zu lange zurück, anstatt einfach mal zu machen. Denn machen heißt ja auch immer Beweise sammeln. Ja, dadurch können wir einfach auch selber Beweise sammeln, Erfahrungen sammeln, die uns wiederum bestärken, nochmal verhandeln zu gehen, sich nochmal zu bewerben, auch wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Also ja, dieses Unterschätzen ist auch ein großes Thema.
Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, deshalb ist es ja wahrscheinlich auch dadurch, dass man irgendwie immer so den perfekten Zeitpunkt sucht oder so, ist es wahrscheinlich auch irgendwie wichtig, dann eine Situation zu finden, wo man sich irgendwie ja sicher damit fühlt. Hast du da irgendwie so einen Tipp, wann ein guter Zeitpunkt ist, dann auch eine Gehaltserhöhung mal anzusprechen?
Mhm. Also vorab möchte ich noch mal kurz auf etwas für mich sehr Wichtiges eingehen, weil wir ja jetzt hier, ich gebe hier einige Tipps und die sind alle wunderbar. Und trotz allem möchte ich dazu sagen, dass jede Frau oder auch jeder Mann, wir alle befinden uns in individuellen Situationen. Ja, und wir können nicht sagen, dass alles jetzt 100% übertragbar ist auf deine individuelle Situation zum Beispiel. Was aber grundlegend wichtig ist und wirklich ein Appell auch von mir von Herzen, immer in sich reinzuspüren. Spür in dich hinein. Wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich das für dich richtig an? Fühlst du dich mit dieser Vorgehensweise wohl oder nicht? Und so ist es auch beim Zeitpunkt, ja. Wirklich mal ins Bewusstsein zu gehen. Rede ich mir jetzt gerade ein oder ist es eine Ausrede für mich, weitere Argumente zu suchen, die gegen den jetzigen Zeitpunkt sprechen. Ja, so, ah, das Projekt ist jetzt noch nicht ganz fertig. Ach, dann warte ich lieber noch 2 Monate. Oder wie du vorher schon gesagt hast, ja, aber eigentlich leiste ich doch jetzt gar nicht mehr und so weiter. Also das ist mir ganz wichtig, da auch nochmal wirklich das eigene Bewusstsein zu schärfen und zu unterscheiden. Rede ich mir jetzt selber gerade diese Ausreden ein oder sind es Tatsachen, die mich wirklich unwohl fühlen lassen? Ja, das ist eine schmale Gratwanderung, da könnte zum Beispiel auch ein Coaching ganz gut helfen. Trotz allem gibt es Ansatzpunkte, die wir nehmen können. Also eben mein Appell, der richtige Zeitpunkt ist jetzt, wenn du dich mit deinem jetzigen Gehalt nicht wohlfühlst, weil, und das ist eben das Wichtige auch, mit welchem Mindset wir in eine Gehaltsverhandlung rein dürfen. Dein Gehalt ist der Gegenwert zu dem Wert deiner Arbeit, zu dem, was du leistest, zu dem Mehrwert, den du stiftest. Nichts mehr und nichts weniger. So. Und wenn das nicht mehr in deinen Augen, nicht mehr in Relation steht, nicht mehr im Gleichgewicht ist, dann ist der richtige Zeitpunkt jetzt, wenn du das belegen kannst, ja, wenn du ganz genau weißt, das sind die Gründe dafür. Alles Weitere sind natürlich dann Punkte wie zum Beispiel nach der Probezeit. Da wäre auch ein Tipp von mir, das schon vor Beginn des neuen Jobs vielleicht auch festzuhalten. Ja, auch das kann man verhandeln, zu sagen, okay, während der Probezeit bin ich mit diesem niedrigeren Gehalt einverstanden. Wenn wir jetzt schriftlich festhalten, nach der Probezeit wird es erhöht, zum Beispiel. Ja, dann natürlich ganz klar, wenn eine Beförderung ansteht. Auch da finde ich das ganz sinnvoll und wichtig und vor allem da kann man auch große Sprünge machen. Dann natürlich auch, wenn größere Projekte anstehen, neue Verantwortungsbereiche, neue zusätzliche Aufgaben, die man übernimmt. Und hier darf man auch wieder in sich und die individuelle Situation reinfühlen und abwägen, ist es in Ordnung, das jetzt vor dieser neuen Aufgabe, vor dem neuen Projekt zu machen oder zu sagen, ich warte lieber mal ab. Vielleicht habe ich nicht genug Argumente oder mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte wollen da mit mir zusammen vielleicht erst mal ein paar Monate das Ganze beobachten, also so eine Art Probezeit in Anführungszeichen. Dann macht es sicherlich Sinn, vielleicht 4 bis 6 Monate abzuwarten, wie das Projekt gelaufen ist. Dann hat man ja auch wieder neue wunderbare Argumente, wie die Aufgaben übernommen wurden, wie der neue Verantwortungsbereich läuft und so weiter. Also es gibt immer so ein bisschen Schnittstellen, sobald eine Veränderung ansteht. Ja, so. Und es ist aber trotzdem wichtig, sich nicht nur an solchen Veränderungen, wie soll ich sagen, festzuhalten. Weil dann passiert nämlich genau das, was du vorher angesprochen hast. Naja, ich leiste ja nicht mehr, in Anführungszeichen. Also warum soll ich jetzt mein Gehalt verhandeln? Und hier möchte ich auch kurz bei dem Thema darauf eingehen, dass es ganz wichtig ist, das mal aus dem Kopf zu löschen, denn das stimmt nicht. Ja? Jedes Jahr in deinem Job sammelst du Erfahrungen, optimierst du deine Prozesse, bist ein Jahr länger in deinem Job und bist besser wie vor einem Jahr. Das ist immer so, weil das ist ja unser ganz normaler Werdegang, ja, etwas, was du routiniert machst und jeden Tag machst oder hin und wieder machst, wie auch immer die Aufgabenbereiche sind, ist es ja ganz wichtig, auch da wirklich Bewusstsein zu schaffen dafür, was man jeden Tag leistet und vor allem den Unterschied, wo war ich vor einem Jahr, wo bin ich jetzt? Und das sind genau die Knackpunkte oder Argumente, die man dann auch vor dem Gegenüber verwenden kann. Ja, also es geht nicht nur darum, bei Veränderungen Gehaltsanpassungen zu fordern, sondern wirklich regelmäßig. Ja, nach einem Jahr, nach 2 Jahren, da kann man auch sich informieren, wie läuft es in diesem Unternehmen. Wobei auch da, nur weil es die anderen nicht machen, heißt es nicht, dass du es nicht machen kannst. Ja, wenn die anderen nicht irgendwie jedes Jahr ihr Gehalt verhandeln, dann trau du dich, sei du das Vorbild, geh du als Erste voran oder als Erster. Genau, also das wären mal so die Tipps, die ich da geben kann.
Ja, auf jeden Fall super wichtig, auch gerade, dass du nochmal ansprichst, dass man das ruhig häufiger verhandeln kann, weil das ist auch, als ich mal recherchiert habe, dazu stand ganz oft im Internet so, ja, also alle 2 Jahre oder so sollte man das irgendwie verhandeln oder so. Aber ich denke mir, naja, aber wenn man irgendwie nach einem Jahr irgendwie das Gefühl hat, mir würde eigentlich doch noch mehr zustehen oder man war vielleicht bei der Verhandlung vor einem Jahr dann doch nicht zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist, dann sollte man ja auf jeden Fall nochmal die Chance dann nutzen und das trotzdem nochmal ansprechen. Und das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass der Chef oder die Chefin dann eben sagt so, ja, nee, jetzt gerade nicht, wir sprechen im halben Jahr nochmal drüber oder so. Aber dann hat man das auf jeden Fall schon mal fix, dass man dann eben nochmal drüber sprechen kann und auch weiß, so, das kommt nochmal.
Ja, sehr. Und vor allem nicht nur das, man hat den Schritt gewagt, ja. Das tut auch das Selbstbewusstsein nochmal stärken und man ist auf jeden Fall einen Schritt weiter und man hat es probiert. Und genau das ist der Fakt. Und auch hier nochmal möchte ich unbedingt auch nochmal darauf eingehen, ja, wie schön du gesagt hast, wenn ich das Gefühl habe nach einem Jahr, dass es mir zusteht, dann bitte go for it, ja. Also es ist mir wirklich auch eine Herzensangelegenheit, das hier zu vermitteln. Verlasse dich auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition und mach es, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Ja, dass man ein bisschen Angst hat und nervös ist und so weiter. Ja, das gehört irgendwo dazu und das ist auch ganz gut so. Aber wenn man das Gefühl hat, ich möchte keine 2 Jahre mehr warten, dann mach es nicht. Ja, dann geh für dich los.
Ja, ich denke, genau, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Dann ist ja der nächste Punkt so, man bereitet sich auf die Gehaltsverhandlungen vor und natürlich ist es ganz wichtig, da irgendwie Argumente zu sammeln und zu gucken, ja, okay, das sind die Gründe, warum ich irgendwie mehr Geld verlangen sollte und gleichzeitig hat man es ja aber, also kenne ich zumindest aus eigener Erfahrung so, dass man oft gar nicht dazu kommt, seine Argumente zu nennen, sondern dann irgendwie, weiß ich nicht, direkt Argumente kommen, ja, aber gerade haben wir nicht so ein hohes Budget oder sonst was. Und deshalb, was ist dann noch wichtig bei der Vorbereitung, wenn man in so eine Gehaltsverhandlung geht? Worauf sollte man da auf jeden Fall achten?
Es ist auch ein wichtiges Thema. Schön, dass du das ansprichst, vor allem eben auch diese Argumente. Also da darf auch jede und jeder für sich so ein bisschen rausfinden, was hilft mir. Viele meiner Coaches, denen hilft es wahnsinnig, wirklich sich natürlich sehr, sehr gut darauf vorzubereiten. Da gehören verschiedene Faktoren mit rein. Unter anderem aber auch, sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich alles sagen? Und das wirklich mal auf Papier zu bringen. Und dieses Papier darf gerne in die Verhandlung mit. Die dient so ein bisschen als Anker, ein bisschen als Rückenstärker. Denn wenn dann dein Gegenüber dich rausbringt, ja, indem und dann irgendwie auch so den Wind aus den Segeln nimmt, weil gleich mit einem Gegenargument gekontert wird, dann hast du trotzdem immer noch diesen Anker vor dir, auf den du dann auch eingehen darfst. Und da sind wir nämlich schon beim ersten Punkt. Keine Angst haben davor, dass dein Gegenüber dich rausbringt. Abwarten, aussprechen lassen, kurz mal tief durchatmen und dann aber auch gerne nochmal, und nicht gerne, sondern wichtig, nochmal darauf eingehen, dass du nicht dieser Meinung bist. Ja, wenn jetzt eben so ein Gegenargument kommt, ja, wir haben jetzt aktuell kein Budget, dann aber trotzdem erstmal kurz die Argumente aufzuführen und zu sagen, ja, ich kann das verstehen, zum Beispiel jetzt, ja, ich kann das verstehen, aber die Gründe, Punkt, 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 zeigen deutlich, dass mir ein höheres Gehalt zusteht. Und dann vielleicht, und das ist ein ganz schöner Tipp, die Offenheit zu zeigen, liebes Gegenüber, wie können wir beide jetzt einen gemeinsamen Weg finden, der uns beide zufriedenstellt? Ja, also jetzt sind wir kurz in der Gegenargumentation, aber es passt gerade so gut. Wenn jetzt das Thema zu hohe Kosten, kein Budget, aktuelle Wirtschaftslage, was auch immer, reinkommt, dann gibt es genug andere Möglichkeiten, die bestehen, ja, die auch für das Gegenüber nicht die Kosten erhöht, sei das, man geht mit der Arbeitszeit dafür runter, man verhandelt mehr Urlaub, man verhandelt eine Weiterbildung, die interessant ist, man verhandelt irgendwie Geldkarten, da gibt es ja diese Steuervorteile, man verhandelt einen Hortplatz, was auch immer. Also es gibt so viele Alternativen, die man im Internet wunderbar recherchieren kann, um einfach zu suggerieren, dass dir das wichtig ist. Es ist dir wichtig und du bist dir deinem Wert bewusst und darauf auch immer wieder zu plädieren und beim Gegenüber, also nicht aufzugeben, wirklich nachzubauen und zu sagen, ich wünsche mir, dass wir beide jetzt einen Weg finden, der uns beide auch zufrieden stimmt. Wenn die Kosten nicht erhöht werden können, kann ich das verstehen, aber was können wir dann tun? Was kommt noch in Frage. Und dann vielleicht auch zusammen überlegen. Also weg von diesem starren, ich beharre darauf, zu offen, ich möchte mit dir gegenüber gemeinsam eine Lösung finden, dass wir beide zufrieden sind. Ja, weil das dürfen wir auch sehen. Der aktuelle Arbeitsmarkt ist schon so, dass gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch gerne gehalten werden wollen. Ja, das ist immer noch viel kostengünstiger, wie wenn jetzt ein ganzer Bewerbungsprozess in Aktion kommt und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingelernt werden müssen und so weiter. Ja, also das darf man sich schon auch bewusst sein, dass man, und da kommen wir zum nächsten Punkt, eben nicht in einer, wie soll ich sagen, in einer Bittstellerposition ist, sondern wirklich auch mit dem Mindset reinzugehen, man möchte dieses Gespräch auf Augenhöhe führen. Denn nochmal, das Gehalt ist der Gegenwert zur eigenen erbrachten Leistung, zu dem Mehrwert, den du tagtäglich stiftest. Und das darf im Gleichgewicht sein, das muss im Gleichgewicht sein. Deswegen ganz wichtig, auf Augenhöhe und wirklich drauf beharren. Das ist mal das Erste. Und ansonsten nicht nur zu sagen, warum jetzt dein Gehalt gerechtfertigt ist oder deine Gehaltsanpassung. Ich spreche auch immer von einer Anpassung und nicht einer Erhöhung. Auch das ist eine ganz andere Energie, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt. Sondern sich auch wirklich die Frage in der Vorbereitung zu stellen, was hat mein Gegenüber davon? Ja, weil die Argumente, die man aufbringt, die sind ja quasi in der Vergangenheit. Das heißt, warum steht mir eine Gehaltsanpassung zu? Das sind dann die Argumente. So, wenn man sich zusätzlich noch die Frage stellt, was hat mein Gegenüber davon, mir mehr Geld zu bezahlen, dann gehen wir auch automatisch ein bisschen in die Zukunft. Denn auch da dürfen wir uns Gedanken machen. In welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich vielleicht neue Aufgaben übernehmen? Möchte ich eine Weiterbildung machen, die Win-Win ist für beide, die mir Spaß macht, die aber auch natürlich nochmal meinen Wert steigert, die aber auch der Firma oder dem Unternehmen sehr viel bringt. Ja? Also da nochmal so zu gucken, okay, was war in Vergangenheit, was argumentativ ist, was kann in der Zukunft noch an positiven Argumenten dazukommen. Genau. Und natürlich ganz wichtig, und das habe ich jetzt schon öfters angesprochen, das Mindset. Also wirklich zu gucken, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl zu stärken. Dazu gibt es ja ganz viele verschiedene Hilfsmittelchen. Auch da darf jede und jeder in sich reinspüren, was tut mir gut? Sind es irgendwie positive Affirmationen? Ist es vielleicht auch wirklich, sich den Lieblingsmenschen zu packen und einfach zu üben? Einfach mal ein paar Mal knallhart für das eigene Gehalt, ich nenne es ja Wohlfühlgehalt, fürs Wohlfühlgehalt einzustehen und es einfach mit dem Lieblingsmenschen zu üben, so lange, bis es sich nicht mehr befremdlich anfühlt, ja, weil so eine Summe zu sagen, also das kenne ich von mir, vielleicht kennst du das auch, fühlt sich immer so ein bisschen so ein Hauch befremdlich an, ja, und das strahlt man ja dann auch aus. Also da kann ich auch empfehlen, oder auch vor dem Spiegel mal zu üben und wirklich da auch gezielt am Mindset zu arbeiten. Das waren jetzt mal so ein paar Punkte, die noch wichtig für die Vorbereitung sind. Und natürlich abschließend auch wirklich klar zu sein. Klar in dem zu sein, was möchte ich fördern? Was ist mein Minimum? Was ist mein Wohlfühlgehalt? Gibt es Alternativen, die ich verhandeln kann? Da sind wir bei dem Punkt vorher, diese Offenheit zu suggerieren. Hey Chefin, hey Chef, okay, ich kann es verstehen. Kosten können nicht erhöht werden, aber ich habe mir überlegt, im Gegenwert wäre das und das passend. Ja, da gibt es ja, wie gesagt, 1000 Möglichkeiten. Und sich wirklich, wirklich, weil das merke ich immer wieder auch bei meinen Coaches, sich wirklich mit den Zahlen auseinanderzusetzen. Was ist mein Wohlfühlgehalt?
Ja, ich glaube, das ist super wichtig zu sagen. Auch was du gerade meintest, dass man oft sich dann unwohl fühlt, so eine Zahl zu nennen. Ich glaube, das liegt ja auch oft daran, dass man sich dann denkt, okay, ich muss jetzt ja eine höhere Zahl nennen als das, was ich eigentlich haben will, damit ich dann halt noch eine Verhandlungsposition habe. Und ich glaube, das fällt auch ganz vielen irgendwie dann schwer, so hoch zu pokern. Und dann kommt man sich vor, so, okay, ich verlange noch viel zu viel irgendwie.
Ja, und das ist... Also da, das ist immer so ein bisschen so ein zweigleisiges Schwert für mich, weil auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, einen Puffer zu lassen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn es dich sehr unwohl fühlen lässt, weil das hat ja auch irgendwo ein bisschen was mit Lügen zu tun, in Anführungszeichen, oder so ein bisschen Flunkern, ja, das ist für viele, das ist letztendlich für jeden Mensch, jeder Mensch fühlt sich damit unwohl, haben die einen mehr und die anderen weniger. Wenn sich das für dich überhaupt nicht richtig anfühlt, dann mach es nicht. Dann geh mit deinem Wohlfühlgehalt rein und ja, kämpfe dafür sozusagen, wobei kämpfe ist ein sehr brutales Wort, steh dafür ein, wenn es sich für dich so besser und richtig anfühlt.
Ja, ich glaube, da ist ja auch jeder Mensch anders. Also manche Leute verhandeln ja auch gerne und denen macht das dann Spaß und bei anderen ist es so, ja, ist halt so eine Situation, wo man sich dann total überwinden muss. Du hattest jetzt ja schon ganz viele Gegenargumente, die dann auch von Vorgesetzten kommen können, angesprochen. Was sind da so die typischen, auf die man sich auf jeden Fall vorbereiten sollte und was kann man denen dann auch so ein bisschen immer entgegnen? Also du hast jetzt eben schon gesagt, Wirtschaftslage gibt es gerade nicht her, dass man da dann sagen kann, okay, ich will was anderes als Geld dann vielleicht, sodass die Kosten nicht erhöht werden. Was gibt es da noch so für, ja, Argumente und Möglichkeiten, da zu verhandeln?
Also jetzt bei dem Kostenthema, ja?
Ja, oder allgemein, was so typische Gegenargumente vielleicht auch sind, die dann kommen.
Gut, bei den Kosten sind wir ja jetzt auch ausführlich drauf eingegangen. Da mache ich jetzt einfach mal einen Haken dran. Noch typische oder was mir immer wieder jetzt so in meiner Arbeit begegnet, sind Sachen wie zum Beispiel, ja, ich würde dir ja gerne mehr bezahlen, aber ich kann das nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist.
Ja, doch, das kenne ich auch.
Begegnet mir sehr oft. Das ist natürlich, ja, braucht man nicht drauf eingehen, dass das, finde ich, eine ziemlich schwierige Aussage ist, des Gegenübers. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Wichtig für dich als Verhandlerin oder Verhandler, sage ich jetzt mal, ist, dass du auch hier beharrlich an der Sache bleibst. Ja, zu sagen, okay, in Ordnung, dann sag mir doch bitte zum Beispiel, dann sag mir doch bitte, wer das entscheiden kann und wie wir jetzt weiter vorgehen. Und da vielleicht auch noch mal so unterstreichen, dass dein Gegenüber, der das jetzt nicht oder der die das jetzt nicht entscheiden kann, hinter dir steht, ja, also hinter der Gehaltsforderung steht und dass ihr quasi gemeinsam, also dieses Gegenüber versuchen, ins Boot zu holen und dann gemeinsam bei dem oder der Entscheiderin quasi dafür einstehen. So, oftmals funktioniert das nicht, ja, weil die Gegenüber vielleicht auch, was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, funktioniert das manchmal nicht. Da ist es wirklich wichtig, beharrlich zu bleiben und zu sagen, ich kenne meinen Wert und ich weiß, ich bin das wert. Ich habe dir jetzt oder Ihnen viele Argumente aufgeführt, warum eine Gehaltsanpassung mir zusteht. Und ich würde Sie oder dich darum bitten, mir den die Entscheiderin zu nennen, damit ich dann einen Folgetermin vereinbaren kann. Denn schon da, also diesen Schritt trauen sich schon, ach, ich schätze mal so, also was ich jetzt aus meiner Arbeit kenne, um die 80, 90% gar nicht. Ja, also die fühlen sich dann schon abgeschmettert und abgelehnt nach dieser Aussage. Und schon allein diese Aussage kann dein Gegenüber auch ein bisschen aus der Bahn werfen. Ja, weil die meisten rechnen nicht damit und dann einfach mal gucken, was kommt. Wichtig ist, dran zu bleiben und sollte es, ich hatte erst neulich wieder einen Fall, da war es so, dass der Vorgesetzte sagte, ja, in Ordnung, jetzt nicht, aber, und das ist das nächste Argument, in einem halben Jahr kriegst du dann deine geforderte Gehaltsanpassung. So. Und jetzt ist es aber so, dass der Vorgesetzte, und das passiert auch wirklich öfters, in diesem halben Jahr irgendwie die Stelle wechselt und nicht mehr zuständig ist für diese Mitarbeiterin. So. Und dann hat sie mich eben kontaktiert, oh, Diana, was soll ich jetzt machen? Ja, weil sie hat sich's nicht schriftlich bestätigen lassen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Alles, was besprochen wird, vor allem wenn es um Zahlen geht, um Zeitpunkt geht, um jegliche Vereinbarungen, schriftlich bestätigen lassen. So lange darauf beharren, bis man das wirklich schriftlich vor sich liegen hat. Und da ist es eben dann auch so, ja, wie gehe ich jetzt vor, wenn mein Gegenüber quasi gar nicht mehr da ist und ich habe jetzt nichts Schriftliches, weil dann kommen eben dann solche Sachen, wenn dann die Vorgesetzten weg sind, naja, ich weiß jetzt nicht, wie du arbeitest, zum sozusagen. Ich muss jetzt nochmal irgendwie erst mal ein halbes Jahr mal so ein bisschen deine Leistung abwägen. Ja, das passiert ja auch öfters. Das heißt, du hast noch mal ein halbes Jahr verloren. Also hier auch ein wichtiger Tipp, nochmal schriftlich bestätigen lassen, drauf beharren, wenn du vertröstet wirst. Genau, das war mal so ein wichtiger Punkt. Dann, was kommt denn sonst noch so? Das ist schon ein bisschen so die Kategorie, ein bisschen fieser. Du bekommst ja schon genügend Gehalt. Ja, das ist auch so was, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kenne ich aus meiner Vergangenheit auch ganz viel. Wird auch gerne mal eingesetzt, um eben auch nochmal zusätzlich einzuschüchtern. Und auch hier wirklich standhaft zu bleiben, sich nochmal bewusst zu werden, die Argumente eventuell nochmal aufführen. Und wirklich auch dann zu sagen, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Und hier kommt vielleicht noch was dazu, was wir bisher noch nicht angesprochen hatten, was aber auch ganz wichtig ist. Man kann ja auch seinen Marktwert ein bisschen recherchieren im Internet und mal gucken, was sind denn eigentlich so die Durchschnittsgehälter, die für meine Stelle, für meine Stellenbeschreibung bezahlt werden. Und auch das ist etwas, was ich immer in der Vorbereitung vor allem auch empfehle, sich da wirklich ausgiebig damit auseinanderzusetzen. Also zum einen mit den Zahlen, die man haben möchte, aber auch mit den Zahlen, die draußen auf dem Markt bezahlt werden. Und hier kommt noch ein Zusatztipp von mir. Das reicht oftmals nicht aus. Ja, weil es kann sein, du bist jetzt, Stellenbeschreibung ist jetzt, Social Media Managerin, ja, so. Jetzt kann es aber sein, dass du vielleicht zusätzlich zu deiner Position noch Customer-Betreuung mit dazu genommen hast, ja, zum Beispiel. Jetzt, wenn du jetzt recherchierst als Social Media Managerin, dann kommt jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, das sind fiktive Zahlen, 3.000 Euro Durchschnittsgehalt raus, brutto im Monat, so. Jetzt ist es aber so, wenn du jetzt davon ausgehst, dann ist deine zusätzliche Aufgabe und zusätzliche Tätigkeit, die du übernimmst, ja gar nicht mit dabei. Das heißt, zum einen Marktwert recherchieren, ja, zusätzlich Stellenbeschreibung recherchieren, wenn du keine eigene hast, die findest du auch in Massen online und mal abgleichen, was mache ich denn eigentlich vielleicht sogar zusätzlich zu meiner Stellenausschreibung und das ist jedes Mal auch wieder eine Wertsteigerung zu deinem Gehalt. Ja, und das sind alles Argumente, die man aufbringen kann. Und wenn man da dann auch wirklich vielleicht nicht weiterkommt, dann ist mein Appell, sich mal wirklich Gedanken zu machen, ob man in diesem Unternehmen überhaupt richtig ist und ob man da überhaupt sein möchte. Weil wenn das Gegenüber den Wert der Arbeit nicht sieht und diese Arbeit, deine Arbeit nicht wertschätzt, dann finde ich, darf man vielleicht sich auch umschauen und zu jemandem gehen, der das sieht.
Absolut. Ich glaube, das ist auch was viele dann wahrscheinlich schon so innerlich in der Gehaltsverhandlung dann irgendwie schon so abschließen und sagen, okay, hier geht's nicht weiter, dann suche ich mir was Neues. Was ja dann aber auch irgendwie für den Arbeitgeber auch wieder schade ist, weil der dann natürlich auch gute Mitarbeiter dadurch verliert. Deshalb ja auf jeden Fall wahrscheinlich immer gut, erstmal zu verhandeln. Ich weiß nicht, ist es da auch sinnvoll zu sagen, okay, dann kann ich mir hier keine Zukunft vorstellen oder ist das vielleicht zu hoch gepokert dann?
Ja, man liest ja draußen ganz viel, dass das ein absolutes No-Go ist, ja, quasi zu drohen. Also drohen ist jetzt auch ein sehr starkes Wort, aber so ist quasi anzukündigen, liebe Chefin, lieber Chef, wenn du mir nicht mehr zahlst, dann gehe ich. Und auch hier ist mein Appell, in sich reinspüren. Das ist nämlich, das ist schon ein bisschen tricky. Ja, auf der einen Seite muss ganz klar sein, was mit dieser Aussage passieren kann. Der Worst Case ist, dass dein Gegenüber sagt, ja gut, dann geh. Und damit muss man rechnen. Ja, und man muss, also wenn man dieses Argument bringt und sagt, ich sehe dann kein, also wenn du mir jetzt nicht bereit bist, mehr Geld zu bezahlen oder ein angemessenes Gehalt zu bezahlen, ich sehe keine Zukunft mehr für uns beide, dann muss das auch wirklich so sein, dass man dann bereit ist zu gehen, weil sonst wird es eine ganz, ganz ungute Situation, also auch für einen selbst, ja, weil das führt ja zu dem größten Frust ever, wenn sowas überhaupt gesagt werden muss, ja, und wenn man es dann auch nicht einhält. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon erlebt, dass, also das war auch bei einer Coachie, das ist noch nicht so lange her, die hat es gemacht. Die hat zweimal verhandelt. Bei beiden Malen hat sie ihr Bestes gegeben. Die Vorgesetzten, ja, haben sie vertröstet. Und sie ist dann wirklich bei der zweiten Verhandlung, hat sie dann gesagt, okay, vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid. Ich möchte dann aber auch sagen, dass ich hier keine Zukunft sehe, weil das absolut unter dem Wert meiner Arbeit liegt. Und ja, dass sie sich quasi darauf einstellen sollen. Sie war aber ganz klar in dem Mindset drin, ich gehe, wenn sie mir nicht mehr bezahlen oder auch ein Goodwill zeigen. Ja, man muss ja wieder auch nicht hier so drauf beharren, sondern einfach, wenn man merkt, okay, das Gegenüber will, aber es ist vielleicht jetzt gerade unmöglich, aber keine Ahnung, man zeigt halt irgendwie ein Goodwill, dann ist das was anderes. Aber sie war in dem Mindset zu sagen, okay, wenn da nichts geht, dann gehe ich. Punkt. So, und sie hat es geschafft. Also die Vorgesetzten sind dann wirklich am nächsten Tag auf sie zugekommen, haben gesagt, nö, sie haben jetzt nochmal drüber nachgedacht, sie ist so eine wertvolle Mitarbeiterin und sie möchten ihr jetzt gehaltlich entgegenkommen. Ja, also ich möchte weder Ja sagen noch Nein sagen, aber darauf appellieren, Verantwortung zu übernehmen, wenn man diese Aussage trifft.
Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz individuelle Sache irgendwie, wo man jetzt nicht sagen kann, so, das funktioniert auf jeden Fall oder das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da kann man sich ja auch dann, wenn man sich überlegt, okay, mit dem Gehalt möchte ich wirklich nicht weitermachen, dann kann man ja auch im Vorfeld schon mal für sich selber recherchieren, wie sieht es gerade auf dem Stellenmarkt aus? Habe ich da gute Chancen, jetzt schnell eine Stelle zu finden, in der ich dann auch wirklich mehr Gehalt kriege? Weil wenn man sieht, okay, da würde ich jetzt wahrscheinlich noch so ein halbes Jahr suchen oder so, dann sollte man es jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt ansprechen. Da muss man wahrscheinlich für sich selbst auch immer noch so ein bisschen abwägen.
Ja, total. Und auch wirklich im Bewusstsein darüber sein, was passieren kann. Weil viele Menschen fühlen sich dadurch einfach angegriffen. Und ich kann das auch verstehen. Ich war 11 Jahre selbst Führungskraft und habe Gehaltsverhandlungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Ja. Und wenn dann irgendwie ja, das Teammitglied dann so kommt, dann fühlt man sich auch einfach angegriffen. Weil da sieht man auch wenig entgegenkommen, ja, wenig Offenheit. Aber auf der anderen Seite gibt's natürlich auch Vorgesetzte, wie jetzt in dem Fall meiner Coachie, die das ja ganz klar gesagt hat, wo ja auch zu überlegen ist, bin ich richtig da? Ja, wenn ich wirklich erst mit Kündigung drohen muss, damit man mir gehaltlich das zahlt, was einfach angemessen ist, was leistungsgerecht ist. Ja, also zweigleisiges Schwert, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich nichts, wo man direkt so mit in die Verhandlung reingehen sollte. Und da sind wir dann eigentlich auch direkt schon bei dem nächsten Punkt, den ich nochmal fragen wollte. Und zwar, welche Argumente sollte man denn selber nicht mit in die Verhandlung bringen? Also ich lese ganz oft so, dass ein No-Go zum Beispiel wäre, zu sagen, weiß ich nicht, andere verdienen aber mehr oder zu sagen, aber die Preise steigen ja gerade und deshalb will ich mehr Geld haben, sondern dass man eigentlich eher sich auf die eigenen Fähigkeiten fokussieren sollte. Andererseits ist es ja aber natürlich auch total unfair, wenn man weiß, okay, vielleicht dann auch gerade meine 3 männlichen Kollegen verdienen mehr als ich und ich verdiene weniger, dann ist das ja doch auch irgendwie was Unfaires, was man auch ansprechen darf, oder nicht?
Ja, also das auf jeden Fall. Sobald es eben auch auf Geschlecht geht, auf Herkunft geht, auf Sonstiges geht, ja, wenn das ganz sicher ist, also wenn man sich da auch ganz sicher ist, dann darf man das oder sollte man das auch aufführen. Die Frage ist immer, wie, ja, wie geht man da rein? Geht man da jetzt in Kampfstellung rein, was jemand so sagt, so Kampfstellung, das bringt nichts, ja, aber wenn man wirklich Interesse daran hat, mit dem Gegenüber zusammen eine gute Lösung zu finden, einen guten Weg zu finden, dann schwingt das ja auch schon ganz anders, wie wenn man da in Kampfstellung reingeht, ja. Wichtig ist, dass man das wirklich weiß. Also jetzt einfach das so zu behaupten ins Blaue hinein, das ist ganz, ganz ungut. Das wirkt auch sehr unprofessionell. Wie du schon gesagt hast, also Dinge, die auf keinen Fall was damit zu tun haben, sind Sachen, die, also private Belange, die nichts mit dem Wert deiner Arbeit zu tun haben. Ja, aktuell lese ich ganz oft auch irgendwie in Kommentaren und so weiter, ja, die Inflation und so. Die Inflation hat absolut nichts mit einer Gehaltserhöhung zu tun, gar nichts. Auch nicht die steigenden Spritpreise, auch nicht der Hausbau, auch nicht der Familienzuwachs, der vielleicht am Kommen ist. Ja, das ist alles verständlich. Aber nochmal, und das ist vielleicht auch nochmal eine neue Sichtweise, die ich damit aufzeigen möchte. Wenn du selbst Chefin oder Chef wärst, würdest du doch deine Mitarbeiter auch nicht mehr Gehalt bezahlen, weil jetzt die Spritpreise draußen steigen oder weil jetzt, weil jetzt deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter ein Haus baut und jetzt irgendwie eine 250.000 Schulden hat und die jetzt abzahlen muss. Ja, das hat absolut nichts mit dem Wert der Arbeit zu tun. Und das ist ganz wichtig, das nochmal ganz klar zu differenzieren. Anders ist es natürlich bei Ungerechtigkeiten, ja, also gerade so Sachen, die vom Geschlecht abhängig sind, das ist was ganz anderes. Da ist ja vor Jahren auch ein Beschluss rausgekommen, dass man ab einer gewissen Betriebsgröße darf man auch die Gehälter der männlichen Kollegen, die quasi die gleiche Stelle besetzen, auch einsehen. Also da darf man sich auch mal schlau machen, wenn man zum Beispiel einen Betriebsrat hat, sich vielleicht auch mal an den Betriebsrat wenden. Ansonsten, was ich auch immer gerne weitergebe, schaut im Internet in Foren, macht euch da schlau, fragt eure Fragen. Auf Social Media gibt es so viele Gruppen oder irgendwie Menschen, denen man folgen kann. Fragt da in den Kommentaren oder in den Gruppen. Tauscht euch quasi mit Gleichgesinnten aus, um da ja einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Ansonsten ja, würde ich wirklich einfach sagen, nichts, was privat ist, gehört in die Gehaltsverhandlung. Das hat an der Stelle einfach nichts zu suchen. Denn, und das ist nämlich das Riskante, ja, die Inflation oder die steigenden Spritpreise oder die wirtschaftliche Lage, dass jetzt irgendwie alles teurer wird oder so, das hat ja das Gegenüber auch. Das hat dein Unternehmen genauso wie du als quasi als Privatmensch auch. Das heißt, das Argument wird einfach zurückgespielt. Und das ist einfach schade, weil das bringt nichts. Das ist das gehört da einfach nicht hin.
Ja, plus das Unternehmen macht sich dann ja auch angreifbar, wenn der eine sagt, ja, ich habe gesagt, in der Gehaltsverhandlung hier die Spritpreise steigen, deshalb brauche ich mehr Gehalt. Dann kommt der nächste natürlich auch und sagt, ja, ich zahle ja auch mehr Sprit und dann muss plötzlich bei allen das Gehalt angepasst werden. Deshalb denke ich mal, wenn man jetzt selber vielleicht für sich denkt, okay, ich baue jetzt ein Haus und das passt mit meinem Gehalt nicht, dann kann man sich ja wiederum auch überlegen, ist das denn gerechtfertigt, dass ich so ein geringes Gehalt kriege, wo ich mir das nicht mit leisten kann? Oder gibt es vielleicht Argumente, die dafür sprechen, dass ich mehr Gehalt kriege, die dann auch mit der Arbeit zu tun haben.
Genau, das ist so schön, dass du das ansprichst. Und das ist auch etwas, was ich total schade finde bei vielen Menschen, die nämlich erst ein Hausbau, ein kommendes Kind, irgendwie einen Traumurlaub, den sie sich wünschen oder sonst was, das als Argument sehen, ihr Gehalt zu verhandeln. Dabei ist es so viel schöner und wertvoller und wichtiger vor allem, wirklich mal zu analysieren und zu hinterfragen, ist das Gehalt, was ich bekomme, angemessen für das, was ich leiste? Denn darum geht es, ja, nicht um, ich will jetzt ein Haus, deswegen möchte ich mein Gehalt verhandeln, sondern ich bin es wert, deswegen möchte ich mein Gehalt verhandeln. Das ist das, was für nachhaltige Veränderungen auch in unserer Gesellschaft sorgt, ja, ob Mann oder Frau. Es geht immer darum, den eigenen Wert sich bewusst zu sein und bewusst zu machen und dann auch dafür einzustehen, unabhängig von äußeren Einflussfaktoren wie Hausbau, Kinder, Urlaub, Inflation und so weiter. Ja, also schön, dass du das nochmal gesagt hast, ja.
Okay, gut, ja, das freut mich. Dann, wir haben jetzt ja ganz oft darüber ganz viel darüber gesprochen, was ist, wenn man schon einen bestehenden Job hat und da mehr Gehalt verhandeln will. Aber ich glaube, was viele auch interessiert, man fängt in einem neuen Job an und muss dann ja oft ein Gehalt nennen. Ich glaube auch gerade für Leute, also für mich war das so, als ich aus dem Studium dann frisch kam und dann irgendwie wurde ein Gehaltswunsch abgefragt und ich dachte so, okay, keine Ahnung, was ich irgendwie verlangen kann. Ich glaube, da ist auch dann immer noch die Frage, wie kann man einschätzen, was ich da eigentlich dann ja verlangen darf.
Mhm. Ja, also wie ich vorher schon angesprochen habe, das Internet ist eine super tolle Informationsquelle. Auch hier würde ich einfach recherchieren. Es gibt Portale wie zum Beispiel, das ist jetzt unbezahlte Werbung, Stepstone, Gehalt.de, Glassdoor. Da gibt es ganz viele Portale, die wirklich dir genau ausspucken sozusagen, wenn du ein paar Sachen eingibst, was so die Durchschnittsgehälter sind, auch bundeslandabhängig und so weiter und so weiter. Das wäre mal schon ein guter Anhaltspunkt. Aber auch hier möchte ich nochmal das von vorher aufgreifen. Ja, da spielen noch mehr Faktoren mit rein, die man beachten darf. Nämlich, welche Skills bringe ich sonst noch mit? Wenn du während deinem Studium zum Beispiel im Einzelhandel gejobbt hast, im Vertrieb gejobbt hast, in der Gastro gejobbt hast, dann hast du schon gewisse Skills, die vielleicht jemand, der während dem Studium nicht gejobbt hat, nicht hat, ja. Und diese Skills, wie zum Beispiel eben Vertriebsstärke, das ist ja etwas, was sehr gefragt ist in jeglichen Jobs, ja, mit Menschen umzugehen, mit Menschen kommunizieren zu können, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, Abschlüsse gut machen zu können, auf den Punkt kommen und so weiter und so weiter. Du siehst schon, da sind so viele Dinge, die Mehrwert bringen und die dürfen da auch wieder mit reinfließen. Also das ist ganz mir auch wieder eine Herzensangelegenheit, wirklich die vergangenen Jahre, ob das Studium ist, ob das Ausbildung ist, gerade auch als Berufseinsteigerin oder Einsteiger, wirklich zu gucken, welche zusätzlichen Skills bringe ich noch mit und wie können sie dem Unternehmen dienlich sein, ja? Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar ein Beispiel hast, was dir jetzt gerade einfällt.
Überlege ich jetzt gerade mal, was jetzt, mir fällt jetzt gerade irgendwie kein Beispiel. Also meinst du, was so was man auch so aus einem anderen Job, der vielleicht gar nichts damit oder aus dem Studium oder so, dann irgendwie.
Ja, da kann ich vielleicht auch ein Beispiel von mir sagen. Ich habe im Einzelhandel, war ich lange tätig und dann als Shop-Managerin sozusagen und habe dann einen kompletten Cut gemacht im Einzelhandel und bin in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe dort als Praxismanagerin angefangen. Also quasi schon auch irgendwo ein bisschen ähnlich wie eine Shopleitung, war aber halt eine komplett andere Branche. Ich habe wirklich ganz bei Null angefangen. Ich wusste nichts, ja. Und trotzdem bin ich mit einer Gehaltssteigerung von über 30% eingestiegen, weil ich nämlich die Skills aus meinen vergangenen Jahren sehr gut mitverkauft habe, ja. Also gerade dieses, was bringe ich als Führungskraft mit, gerade auch meine Vertriebsstärke, die zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das ist ja ein sozialer Bereich, ja, da sind viele Menschen, die irgendwie sagen, ja, ich mache das nicht wegen Geld, ich will einfach nur helfen und so, aber auch die Praxen sind auch darauf angewiesen, auch zusätzliche Leistungen zu verkaufen. Ja, verkaufen hört sich jetzt blöd an, aber auch den Menschen anzubieten, die die Krankenkasse zum Beispiel nicht übernimmt. Ja, und das war ein totaler Vorteil für den leitenden Praxisarzt, denn ich habe das einfach, für mich war das wie irgendwie Ware zu verkaufen. Ja, also ich habe gemerkt, okay, das sind die Bedürfnisse meines Gegenübers, das und das Produkt oder diesen Heilplan oder diese Therapie kann ich Ihnen jetzt da anbieten, übernimmt die Krankenkasse nicht. Also du merkst, meine Vertriebsstärke zum Beispiel kam jetzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie super gut an und hat einen absoluten Mehrwert gehabt. Und das ist eben, und das ist auch schön, dass du das gesagt hast, nicht nur bei Berufseinsteigerinnen oder Einsteiger, sondern auch bei Quereinsteigerinnen oder Quereinsteigern auch ein großes Thema. Wirklich sich Gedanken zu machen, ganz in Ruhe, welche Skills und Vorteile bringe ich mit, die vielleicht in dieser Stellenausschreibung nicht gefragt sind, aber trotzdem dienlich sein können.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein super interessanter Gesichtspunkt, wo man wahrscheinlich auch sich dann im Vorfeld schon mal Gedanken drüber machen kann, zu sagen, ja, plus ich bringe das jetzt auch noch mit und ja, wo man dann, ist wahrscheinlich auch was, wo man irgendwie im Vorstellungsgespräch dann so ein bisschen mit in Erinnerung bleibt, dass man sich eben selbst Gedanken gemacht hat, so wie kann man dem Unternehmen noch zusätzlich ja, behilflich sein. Auf jeden Fall auch nochmal ein sehr guter Tipp. Ich habe aber auch oft das Gefühl, dass wenn man zum Beispiel mit anderen Leuten übers Gehalt spricht oder so, dass dann auch wahrscheinlich, weil viele irgendwie das Gefühl haben, ah, das ist vielleicht zu wenig, was ich kriege oder so, dass die Leute dann eher nicht darüber sprechen, aber dafür dann die Leute darüber sprechen, die vielleicht sehr viel kriegen oder manche vielleicht auch irgendwie sich ein bisschen besser darstellen und dass man dann oft vielleicht sogar irgendwie eine zu hohe Vorstellung davon hat, was man eigentlich verlangen kann, wenn man selber jetzt irgendwie Berufseinsteiger ist, weil dann vielleicht jemand, der schon seit 10 Jahren im Job ist, irgendwie einem sagt, ja, so und so verdiene ich was und von anderen Berufseinsteigern bekommt man vielleicht nicht so viel mit. Also ich habe auch das Gefühl, dass oft da irgendwie zu hohe Vorstellungen dann noch sein könnten.
Ja, die Berufseinsteigerinnen und Einsteiger sind jetzt nicht ganz meine Zielgruppe in meiner Arbeit, aber tatsächlich mein Partner ist Unternehmer, der hat auch schon davon berichtet. Das ist spannend, dass du das ansprichst. Aber auch hier ist einfach wirklich ganz wichtig, das ganz genau zu vergleichen, wie du gesagt hast. Mit wem spreche ich darüber? Spreche ich mit einer Person darüber, die schon 5, 10, 2 Jahre, egal, die einfach schon Berufserfahrung hat oder nicht? Und da ist es eben auch vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, okay, ich suche mir da irgendwie eine Unterstützung an meine Seite. Das kann Coaching sein, das kann Training sein, das können aber auch eben Foren sein im Internet oder auf Social Media, um sich da mit Gleichgesinnten auszutauschen. Oder auch, was ich mir auch gut vorstellen kann, auch einfach mal die Unis zu fragen oder die Berufsschulen, ja, oder die weiterführenden Schulen. Ja, die müssen ja auch irgendwo einen Richtwert abgeben können. Okay, was ist denn aktuell angemessen, beziehungsweise da auch mal ja einfach zu verlangen, dass sie da so ein bisschen nachforschen, weil die sind ja komplett in der Branche drin und top informiert. Also ich würde vorschlagen, oder das wäre vielleicht noch so ein abschließender Tipp zu der Geschichte, einfach auch wirklich darüber zu sprechen. Ja, weil viele tun das erst gar nicht. Und dann aber auch zu vergleichen, okay, mit wem spreche ich darüber? Macht das Sinn? Ist das vergleichbar?
Ja, das stimmt, ja. Ja, auch gerade, dass viele nicht darüber sprechen. Also das ist, glaube ich, auch immer noch. Und ich glaube auch, das ist dann auch wieder so eine Sache, die bei Frauen irgendwie immer noch mal stärker ja, verwurzelt ist als bei Männern, dass man sagt, ja, über Geld spricht man nicht, dass man das irgendwie so stark ja, drin hat. Jetzt, genau, meine letzte Frage bin ich auch tatsächlich dann schon angelangt. Das wäre, wenn ich jetzt am Anfang schlecht verhandelt habe, weil ich vielleicht irgendwie wirklich gerade aus dem Studium gekommen bin und einfach einen Job haben wollte und mich gefreut habe und das Gehalt hat sich eigentlich auch erstmal viel angehört, weil ich ja vorher nichts verdient habe oder so oder nur einen 450-Euro-Job hatte. Wie kann ich denn dann irgendwie, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nach einem Jahr oder so merke, okay, war wirklich viel zu wenig, was ich da angenommen habe, wie kann ich dann noch versuchen, das schnell wieder zu erhöhen? Was ist da so angemessen, man hört ja immer so, weiß ich nicht, wenn man jetzt neue Aufgaben übernimmt oder so, dann kann man 20% fordern, sonst irgendwie vielleicht nur 10% oder so. Ja, genau, wie kann man da so einschätzen, was man dann noch mehr fordern kann und wie kann man das auch einfordern?
Also ich würde auch vorschlagen, das direkt, also wenn man das schon sehr früh merkt, dann das auch direkt nach der Probezeit zu machen. Also gar nicht so lange abwarten, sondern so schnell wie möglich zu handeln. Frühestens natürlich nach der Probezeit. Also ich habe auch schon Fälle gehabt, die haben während der Probezeit schon verhandelt, aber das ist sehr speziell. Also mal grob gesagt, nach der Probezeit ist ein super Punkt oder eben ja nach einem Jahr, wenn man einfach so das Gefühl hat. Was kann man da tun? Ja, natürlich auch hier wieder Argumente, die belegen, warum dein Gehalt aktuell nicht angemessen ist und warum dein Wohlfühlgehalt, das, was du dir wünschst, angemessen ist. Ja, das finde ich auch wieder ist ein super Anhaltspunkt zu recherchieren. Was ist denn marktüblich? Was wird auf dem Markt bezahlt? Und dann kann man da auch ganz offen darüber sprechen und sagen, ja, ich bin da zu tief eingestiegen und ich bin damit einfach nicht mehr zufrieden. Das spiegelt überhaupt nicht den Wert meiner Arbeit wider. Und wie können wir da jetzt zusammen einen Weg finden? Ja, also ich appelliere auch immer dafür, wirklich zu sagen, das Gegenüber abzuholen und mitzunehmen und nicht dagegen anzukämpfen. Die Gehaltsverhandlung muss kein Kampf sein, das darf ein Miteinander sein und eine Chance auf einen Austausch auf Augenhöhe. Ja? Und wenn das Gegenüber wirklich merkt, dass da jetzt triftige Gründe sind, dann wird das Gegenüber jetzt auch nicht dagegen tun. Also das, weißt du, wie ich meine? Das normalerweise, ja, natürlich gibt es immer wieder die Ausnahmen, aber das sind dann genau die Sachen, wo man sich fragen darf, bin ich hier überhaupt richtig? Aber wenn man wirklich Argumente aufzeigt, die belegen und hier auch der Hinweis in die Vergangenheit, also hier geht es jetzt nicht um die Zukunft, wie ich das mal zu Beginn angesprochen hatte, sondern wirklich, was habe ich in der Vergangenheit geleistet, das belegt und beweist, dass mein Gehalt zu niedrig ist für das, was ich tue. Ja, und man kann auch, und das ist auch vielleicht auch ein guter Hinweis, man kann auch die Recherchen, die man im Internet gefunden hat, zum Beispiel auf diesen Portalen, kann man auch ausdrucken und auch mitnehmen. Ja, also das sehe ich gar kein Problem da, weil das zeigt nur, dass du dich ausführlich damit beschäftigt hast und vor allem, dass es dir wichtig ist. Und das ist der Knackpunkt. Wirklich darauf zu appellieren, dass es dir wichtig ist, dass du jetzt da angemessen bezahlt wirst.
Okay, gut. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen, dass man sowas auch mitnehmen kann, weil ich glaube, da sind sich viele dann auch wieder unsicher. So, ja, ist das jetzt okay, so zu zeigen, dass ich mir irgendwie da anderweitig diese Informationen geholt habe oder sowas. Aber nee, das ist dann ja gut, wenn man das mitnehmen kann. Und ich glaube, da ist nämlich auch wieder, wenn man dann halt ja nach so kurzer Zeit verhandelt, dann ist oft ja irgendwie auch wieder dieses so, aha, aber ich habe ja mich eigentlich noch gar nicht so krass gesteigert von dem Punkt, wo ich eingestiegen bin und deshalb kann ich jetzt noch nicht verhandeln. Aber ich glaube, das ist dann auch wichtig, eben zu sagen, naja, das war eben das falsche Einstiegsgehalt, was ich verlangt habe. Und
genau, deshalb. Unbedingt. Und auch wirklich den Mut haben, das zu machen. Ja, ich finde es so toll, dass du diesen Punkt auch aufgenommen hast, weil es ist unfassbar krass, wie sich das dann durchs ganze Lebenseinkommen zieht. Das muss man sich auch bewusst sein. Je niedriger man einsteigt, desto länger braucht man, um das wieder auszubaden. Und in dieser Zeit geht ja noch mal viel Geld verloren. Also es ist wirklich wichtig, immer gut informiert zu sein, auch schon vorher. Ja, was sind die Einstiegsgehälter? Und auch da vielleicht das Mindset in der Hinsicht zu verändern und zu sagen, Hauptsache ich habe einen Job, ist das eine. Aber dann wirklich einen Job anzunehmen, der so krass unterbezahlt ist, dass man sich das auch noch mal gut überlegt und auch vielleicht ins Vertrauen geht und auch die Handlungen danach ausrichtet, einen Job zu finden, bei dem angemessen bezahlt wird, spätestens nach der Probezeit. Weil natürlich, man darf ja auch sein Gegenüber verstehen, ja, der gibt ja erst mal einen Vertrauensvorschuss, der weiß nicht, wie du arbeitest und wie du als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bist und stellt dich ein und geht ja irgendwo dieses Risiko in Anführungszeichen ein, ja, widmet viel Einarbeitungszeit, Gehalt und so weiter. Kann man verstehen. Aber wenn man dann nach der Probezeit nicht für sich einsteht und für den Wert, da geht einem wirklich im Laufe der Jahre sehr, sehr, sehr viel Geld verloren. Und es ist wirklich wichtig, an der Stelle das auch nochmal zu sagen, da wirklich sich zu trauen, zu verhandeln und alles, was man braucht, auch gerne schriftlich mitzunehmen. Das ist nicht peinlich, das ist nicht unangenehm. Im Gegenteil, das ist ein Zeichen, das zeigt, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, dass dir das wichtig ist und dass du vor allem gut informiert bist. Das nimmt nämlich dem Gegenüber auch Wind aus den Segeln.
Ja, ja, gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Genau aus dem Grund hatte ich es auch angesprochen, weil ich weiß es jetzt nicht mehr wo, aber ich hatte auch so eine Studie gesehen, dass eben, je geringer man einsteigt, das zieht sich wirklich durchs gesamte Berufsleben. Wenn man immer halt dann, man fordert dann vielleicht immer nur mal 5% mehr, 5% mehr und das macht natürlich dann gerade auch in späteren Stufen super viel aus, weil man dann ja irgendwie, weiß ich nicht, nach 20 Jahren auf einem viel geringeren Niveau ist als jemand, der vielleicht schon mit dem Gehalt eingestiegen ist, was man dann irgendwie nach 10 Jahren erreicht hat oder so. Und
ja, da kann ich auch kurz ein Beispiel von mir erzählen. Den Fehler habe ich früher auch gemacht. Einmal bei einem Jobwechsel, da war ich so unzufrieden in dem Job, dass ich quasi einfach nur da weg wollte. Ja, so. Habe mich beworben, habe einen Job gefunden. Die haben mir, ich weiß nicht mehr, wie viel das in Prozent war, auf jeden Fall schon um einiges weniger Gehalt angeboten. Was habe ich gemacht? Ja, damals halt unwissend und so. Bin da wirklich von dieser Stelle mit dem angemessenen Gehalt gegangen und habe für weniger Geld angefangen. So, bis ich überhaupt erst mal wieder bei dem Gehalt von der vorherigen Stelle war, vergingen 2 Jahre. In diesen 2 Jahren hätte ich vielleicht noch mal mehr verdient, wenn ich für dieses gleiche Gehalt eingestiegen wäre. So, das heißt, mir sind nicht nur diese 2 Jahre verloren gegangen von dem Gehalt, was ich vorher hatte. Also nehmen wir an, keine Ahnung, auch fiktive Zahl, 500 Euro pro Monat. Ja, wenn wir das mal ausrechnen, das sind 6.000 Euro pro Jahr. Das heißt, mir sind 12.000 Euro verloren gegangen, bis ich erst mal da war, wo ich vor diesen 12.000 Euro war. Jetzt kann man aber noch dazu on the top rechnen. In diesen 2 Jahren hätte ich noch mal verhandeln können und hätte noch mal mehr Gehalt rausschlagen können, um einfach das mal so ein bisschen in Zahlen zu spiegeln. Ja, das heißt, mit diesen 2 Jahren war es nicht getan, sondern letztendlich sind, habe das jetzt nicht mathematisch ausgerechnet, aber man kann schon sagen, dass da bestimmt 4-5 Jahre mir flöten gegangen sind von meinem Einkommen. Ich war damals sehr jung, ja. Trotzdem, das zieht sich eben dann bis ins Erwachsenenalter durch. Und das ist wirklich nicht außer Acht zu lassen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Deshalb wollte ich es auch nochmal ansprechen, weil ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der einen dann vielleicht auch nochmal motivieren kann, das jetzt wirklich anzugehen und nicht immer noch länger zu warten und zu denken, ach, dann mache ich das nächstes Jahr oder so, weil ja, es sich dann immer mehr aufstaut eigentlich und man immer mehr verliert sozusagen, je länger man wartet. Genau, ich bin jetzt auch soweit durch mit meinen Fragen. Also wir haben ja auch uns jetzt schon recht lang unterhalten. Ich glaube, es ist jetzt eine mit unserer längsten Podcast-Folgen. Aber du hast, finde ich, auch super viele wichtige Sachen uns mitgegeben, super viel Mehrwert. Und ich glaube, das kann richtig vielen Frauen oder auch Männern, anderen Personen, wen auch immer, helfen. Und genau, deshalb bedanke ich mich da sehr. Hast du noch etwas, was du zum Abschied irgendwie noch den Leuten mitgeben möchtest?
Mhm. Ja, also wirklich, traut euch, geht die Gehaltsverhandlung an. Wenn ihr feststeckt, wenn ihr merkt, ihr kommt alleine nicht weiter, sucht euch Hilfe. Es gibt genug Gehaltscoaches da draußen, genug Verhandlungstrainer und Trainerinnen da draußen. Geht auf meine Webseite, geht auf meinen Insta-Account, nehmt Kontakt mit mir auf, egal mit wem. Ja, das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, sondern wirklich von Herzen. Traut euch und verhandelt ein angemessenes Gehalt. Denn wie gesagt, schon allein 100 Euro im Monat sind am Jahresende 1200 Euro, die du weniger hast. Und es geht nicht allein ums Geld, sondern wirklich darum, dass du für dich und deinen Wert einstehst. Das ist mir ganz wichtig. Also ja, traut euch, bereitet euch sehr gut vor, macht den ersten Schritt und dann bleibt dran und verhandelt regelmäßig, weil nur so können wir die Gap schließen und nur so können wir dafür sorgen, dass gerade auch wir Frauen eben nicht irgendwie über 600.000 Euro weniger in unserem Leben verdienen. Das sind Sachen, die können wir selber in die Hand nehmen. Genau.
Okay, sehr schön nochmal zum Ende gesagt. Dann bedanke ich mich nochmal sehr, dass du da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich danke dir auch, liebe Johanna. War ein sehr schönes Gespräch und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.